dürfen, dass wir dich ehren dürfen, dass wir deinem Namen Ehre geben und dass wir deinem Heiligen Geist auch heute Morgen Freiheit geben dürfen, hier in unserer Mitte zu wirken. Danke für deine Liebe zu uns, für deine Barmherzigkeit. Danke, dass du mit uns gehst, auch im Alltag, deine segnenden, deine schützenden Hände über uns hältst, Herr. Wir können einfach immer wieder nur Danke sagen. Danke für jeden Einzelnen, der gekommen ist, Herr. Danke auch für die, die heute nicht hier sein können, aus Gesundheitsgründen oder auch aus Ängstlichkeit, Herr. Du kennst jeden Einzelnen und wir bitten dich, dass du auch die, die heute nicht hier sind, in diesem Augenblick segnest. Danke für dein Wort heute Morgen, Herr. Danke, dass du es gut mit uns meinst, Herr. Dass du uns auferbauen willst, Herr. Darum lass uns unsere Herzen, unsere Ohren, unsere Herzen auftun und hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Amen. Ja, dieses Lied, das war eigentlich gar nicht in der Planung. Ich hatte heute Morgen eine CD ins Auto getan, habe gedacht, ich höre mir mal wieder ein paar alte Lieder an aus der vergangenen Zeit. Und als zweites Lied kam dieses Lied heute Morgen bei uns im Auto auf dem Weg hierher und es beschreibt genau unsere Zeit. In was für einer Zeit leben wir? Was haben wir für einen Eindruck von Chaos, von Durcheinander? Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Wir wissen es nicht mehr und viele Christen sind nur noch damit beschäftigt, sich über die Politik zu ärgern, irgendwas zu organisieren, auf Demonstrationen zu gehen und was weiß ich nicht alles zu machen. Und in manchen Gemeinden findet gar kein Gottesdienst statt. Aufgrund der schlimmen Zeiten heutzutage, wo es doch so wichtig wäre, gerade jetzt in dieser Zeit, das Wort Gottes in die Zeit reinzusprechen und mal zu fragen, was sagt eigentlich unser Herr zu dem, was hier vor sich geht? Ja, was sagt er denn? Nehmen wir zur Kenntnis, wir sind jetzt am Ende der letzten Tage und es gibt viele Brüder und Schwestern, die aufrichtig an den Herrn glauben und auf seine Wiederkehr warten und die sicherlich an diese Frage denken müssen. Was sagt der Herr heute in unsere Zeit? Schaut mal in die Offenbarung ins Kapitel 22 in Vers 12. Da steht ein ganz kleiner Satz. Und der heißt, siehe, ich komme bald. Der Herr versprach uns, dass er in den letzten Tagen wiederkommen würde. Ist er also jetzt wiedergekehrt? Habt ihr ihn schon gesehen? Diese Frage ist für uns Christen wirklich so wichtig. Wie sollen wir daher genau wissen, ob der Herr wirklich wiederkehrt oder nicht? Tatsächlich hat uns Jesus bereits durch biblische Prophezeiungen gesagt, und solange wir alle Faktoren zusammenfassen und sie ernsthaft abwägen, werden wir auch eine Antwort finden. Ich möchte uns heute Morgen 5 Prophezeiungen aus der Bibel vorstellen, die Jesus selber ausgesprochen hat und die wir im Matthäus-Evangelium wiederfinden und die sich bereits erfüllt haben. Damit wir uns mal klar machen, in welcher Zeit wir eigentlich sind und worauf wir eigentlich achten müssen und was auch für uns zu tun ist. Das erste ist, das Auftreten von Krieg, Hungersnot und Erdbeben. In Matthäus Kapitel 24, Vers 6 bis 8 heißt es, ihr werdet hören Kriege und Kriegsgeschrei von Kriegen. Seht zu und erschreckt euch nicht. Das muss zum Ersten alles geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich empören, ein Volk wieder das andere und ein Königreich gegen das andere und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder. Da wird sich allererst die Not anheben. Die Katastrophen, die sich in den letzten Jahren in der ganzen Welt ereignet haben, sind immer schlimmer geworden. Und zum Entsetzen der Menschen treten Erdbeben, Überschwemmungen, Dürren, Wildwaldbrände, Hungersnöte und Krankheitsausbrüche häufig auf und sind weit verbreitet. Die Welt befindet sich in einem unbeständigen und turbulenten Zustand und Krieg, Gewalttaten, regionale Konflikte und Terroranschläge kommen häufig vor und weiten sich weiter aus. Im April 2015 entdeckten beispielsweise 16 US-Bundesstaaten, dass sie das Vogelgrippevirus aufwiesen Und Experten gaben an, dass dies der schlimmste Ausbruch der Vogelgrippe in den USA seit 30 Jahren sei. Am 25. April 2015 kam es in Zentral-Nepal zu einem Erdbeben mit einer Stärke von 8,1 auf der Richterskala, bei dem rund 9.000 Menschen ums Leben kamen und 22.000 verletzt wurden. Das war die größte Naturkatastrophe, die Nepal seit über 80 Jahren traf. Vom November 2015 bis Juli 2016 erlebten Paris, Brüssel und Nizza mehrere Terroranschläge, bei denen mindestens 200 Menschen starben und mehr als 700 verletzt wurden. Im April 2016 erlebte Indien die schlimmste Dürre seit 40 Jahren, wodurch mehr als 300 Millionen Menschen die Schwierigkeiten hatten, genügend Wasser zum Trinken zu finden. Vom 4. bis zum 6. Februar 2017 entstand an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan aufgrund von heftigem Schneefall eine Reihe von Lawinen, durch die mehr als 100 Menschen starben und 2617 Familien betroffen waren, insgesamt 15.702 Menschen. Bei Tagesanbruch des 1. April 2017 Überschwemmungen und Erdrutsche, die durch starken Regen verursacht wurden, in Mocoa in Kolumbien. Dabei wurden mindestens 316 Menschen getötet und 332 wurden verletzt und 103 Menschen wurden vermisst. Das war die dritte wetterbedingte Katastrophe in Kolumbiens Geschichte und gilt als die schlimmste Katastrophe, die Mocoa je getroffen hat. Und wenn wir an die heutigen Tage denken, wenn ihr in der letzten Woche die Nachrichten gehört habt, in der Ukraine, an der Grenze zur Ukraine, ziehen die Russen ihre Truppen zusammen und von Russland ging der Ruf aus, wir werden die Ukraine völlig zerstören. Das sind die Zeichen der Zeit. Das sind die Zeichen, die uns in Gottes Wort vorhergesagt worden sind. Zweiter Punkt, die Wiederherstellung Israels. Zweite Prophetie von Jesus. In Matthäus 24, in den Versen 32 und 33 heißt es, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis, wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Wie wir alle wissen, spricht man von dem Feigenbaum, der seine Blätter hervorbringt, in Bezug auf die Wiederherstellung Israels. Israel wurde am 14. Mai 1948 wiederhergestellt. Diese Schriften sagen uns, dass der Menschensohn vor der Tür steht, wenn wir Israel wiederhergestellt sehen. Und vielleicht kriegt ihr das auch mit, dass der Bau des Tempels am Start ist. Alle Module sind fertig, alle Verträge sind gemacht, alle rechtlichen Dinge sind geklärt. Die Ingenieure haben das Land, den Platz vermessen, wo er gebaut wird, und es geht los, dass der Tempel gebaut wird. Und wo wird Jesus wiederkommen? Wenn er denn wiederkommt. Was sagt die Offenbarung? Lest mal nach. Es ist jetzt fast 73 Jahre her, seit Israel wiederhergestellt wurde. Vor 72 Jahren stand der Herr vor der Tür. Ist er also nicht schon längst wiedergekehrt? Es ist sehr klar, dass sich auch diese Prophezeiung der Wiederherstellung, der Wiederkehr des Herrn erfüllt hat. Er ist noch nicht da. Wir wissen auch nicht genau, wann er kommt. Die dritte Prophetie. Das Evangelium wird in jedem Winkel der Welt gepredigt werden. In Matthäus 24, Vers 14 heißt es, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium in der ganzen Welt. Das bedeutet, dass Jesus kommen wird, Wenn die ganze Welt das Evangelium des Herrn vernommen hat, das bedeutet nicht, wenn jeder einzelne Mensch das Evangelium gehört hat oder wenn jeder einzelne Mensch an Jesus glaubt. Als Jesus ans Kreuz genagelt wurde und sein Erlösungswerk vollbracht hatte, begann der Heilige Geist, die Jünger und Apostel dazu zu führen, den Herrn Jesus zu bezeugen. Das gilt übrigens bis heute. Seitdem hat sich das Evangelium des Herrn nach und nach über alle Arten von Kanälen verbreitet, etwa Radio, Internet, Bücher, Evangeliumsbotschaften oder Verkündigung des Evangeliums an Gläubige. Das Christentum hat sich auf der ganzen Welt etabliert und viele Länder betrachten das Christentum sogar als ihre nationale Religion. Christen haben sich auch längst auf der ganzen Welt verbreitet und es gibt sogar viele, die das Evangelium des Herrn Jesus in China annehmen, das von einer atheistischen politischen Partei regiert wird. Schaut euch an, was im Iran passiert. Wir sehen des Öfteren Filme im Internet über Massentaufen. In diesem Land, wo man mit dem Tod bestraft wird, wenn man vom Koran abweicht. Aber das Erlösungswerk von Jesus hat sich längst bis ans Ende der Welt verbreitet. Liebe Geschwister, denkt einen Moment darüber nach, welche Nation, welche Region der Welt hat das Evangelium des Herrn Jesus jetzt noch nie gehört. Die vierte Prophetie von Jesus: Die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen und die Liebe der Gläubigen wird erkalten. Nochmal Matthäus Kapitel 24 in Vers 12 heißt es: Und weil die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen, wird die Liebe von vielen erkalten. In der Welt der Religion nimmt die Ungerechtigkeit zu. Und sie ist jetzt ohne das Wirken des Heiligen Geistes und ohne die Gegenwart Gottes vielfach. Auch wenn es den Anschein hat, dass einige einen leidenschaftlichen Glauben haben, gehen sie immer noch den weltlichen Weg. Das Begehren von Reichtum ist unter Gläubigen weit verbreitet. Einige verkaufen in ihren Kirchen Waren aller Art, andere werden Geschäftsleute und einige betreiben Fabriken und beschäftigen sich damit, Geld zu verdienen. Ist ja per se erstmal auch nicht schlecht. Aber wenn das schon alles ist, sie denken nicht daran, für den Herrn zu arbeiten. Und sie leben verfangen in weltlichen Verstrickungen. Wenn viele Pastoren und Älteste predigen, konzentrieren sie sich nur darauf, biblisches Wissen und theologische Theorien zu erklären, anstatt die Worte des Herrn zu predigen. Sie bezeugen nicht den Herrn und verherrlichen nicht den Herrn und sie leiten die Gläubigen nicht dazu an, sich darum zu bemühen, den Willen des Herrn zu verstehen und umzusetzen. So führen sie ihre Zuhörer letztendlich in biblisches Wissen und ihre Herde entfernt sich dennoch immer weiter von Gott. Einige Pastoren und Älteste wetteifern miteinander und lassen sich auf heidnische Auseinandersetzungen ein, so sehr, dass sie sogar Cliquen bilden, sich in verschiedene Gruppierungen und Banden aufspalten, Opfergaben stehlen, sexuelles Fehlverhalten begehen und ganz und gar kein gottesfürchtiges Herz haben. Diese Ungerechtigkeit findet nun immer mehr in der Welt der Religion statt und die Kirchen werden immer verlassener. Die Dinge lassen uns unweigerlich an das Ende des Zeitalters des Gesetzes denken, als der Tempel, der zuvor mit der Herrlichkeit Jahwes erfüllt war, verlassen schien, die Priester armselige Opfer brachten und der Tempel zu einem Marktplatz wurde. Gibt es einen Unterschied zwischen den heutigen Kirchen und dem Tempel am Ende des Zeitalters des Gesetzes? Daraus können wir erkennen, dass die biblische Prophezeiung vollständig erfüllt worden ist und dass der Herr wiederkommt. Das Erscheinen falscher Christi und falscher Propheten, das ist die fünfte Prophetie. In Markus 13, Vers 6 heißt es, dass Jesus sagte, als die Jünger den Herrn Jesus fragten, welche Vorzeichen für seine Wiederkunft in den letzten Tagen sein würden, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Und in Matthäus 24, Vers 24 ist aufgezeichnet, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, dass sie verführt werden in dem Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Also Jesus prophezeite, dass wenn er in den letzten Tagen wiederkehren würde, falsche Christi und falsche Propheten erscheinen würden. In den letzten Jahren sind in Ländern wie China, Südkorea und Japan und auch in Deutschland nach und nach falsche Christi und falsche Propheten erschienen. Ich hatte ja mal das Vergnügen, mich mit einem von diesen falschen Jesusen aus Bayern auseinanderzusetzen. Das brachte mir dann 21 Unterlassungsklagen ein, die der falsche Christus dummerweise aus seiner Sicht jedenfalls alle verloren hat. Man kann die Lüge nicht durch irdische Gesetze rechtfertigen. Ja, falsche Christen, falsche Christusse. Der Mann, mit dem ich es zu tun hatte, hat gesagt, ich bin der sichtbar im Fleisch wiedergekommene Jesus. Und lässt sich verherrlichen, lässt sich Bilder drucken, die sich die Leute zu Hause an die Wand hängen und das Bild anbieten. Das passiert in Deutschland im Jahr 2021. Und das ist ein Endzeitzeichen. An dem Erscheinen so vieler falscher Christi können wir erkennen, dass sich diese Prophezeiung der Wiederkehr erfüllt. Zu diesem Zeitpunkt sollten wir noch mehr die Initiative ergreifen und die Erscheinung und das Wirken Gottes ausfindig machen. Vielleicht sagen einige Geschwister, nun sind so viele falsche Christi und falsche Propheten erschienen, wenn wir die Initiative ergreifen, um sie zu suchen und zu erforschen, was sollen wir tun, wenn wir verführt werden? Ja, da gibt es durchaus Ängste. Wenn wir jedoch nicht das Erscheinen und das Wirken Gottes suchen und erforschen, weil wir Angst davor haben, verführt zu werden, würden wir nicht am Tag des Herrn wissen, dass der Herr wiedergekehrt ist. Und würde das nicht noch wahrscheinlicher dazu führen, dass wir verlassen werden? Würden wir nicht aufhören zu essen, weil wir Angst haben zu ersticken? Und viel versäumen, um ein bisschen zu retten? Daraus können wir erkennen, dass es töricht ist, aus Angst davor verführt zu werden, gegenüber allen, die das Kommen des Herrn predigen, die Einstellung anzunehmen, nicht zu hören, nicht zu sehen und nicht zu berühren. Wenn wir die Wiederkehr des Herrn Jesus willkommen heißen wollen, ist es wesentlich, den Unterschied zwischen falschen Christussen und dem wahren Christus erkennen zu können. Und dazu brauchen wir die Geistesgaben. Nur so können wir den Herrn willkommen heißen und nicht verführt werden. Was sind also die Merkmale eines falschen Christus? Jesus sagte, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun. Aus den Worten des Herrn können wir erkennen, dass die Hauptmerkmale falscher Christi folgende sind. Sie können nur einige einfache Zeichen und Wunder vollbringen und Irrtümer predigen, die wahr erscheinen, aber tatsächlich falsch sind, um die Menschen zu verführen. Sie sind völlig unfähig, irgendeine Wahrheit auszusprechen, um das Problem der Menschheit, des Sündigens und des Bekennens zu lösen, und sie können die Menschheit nicht vor ihrer eigenen Verderbtheit retten. Ich habe diese Woche zwei Kataloge bekommen von christlichen Verlagen, wo man Bücher bestellen kann. Ich habe darin jede Menge Romane gefunden, Frauengeschichten, persönliche Erlebnisberichte, aber die Substanz des Evangeliums, wirklich mal zu sagen, was ist wirklich Gottes Wort, auch in unsere heutigen Tage, habe ich in beiden Veröffentlichungen dort nicht gefunden. Das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Alle, die nicht die Wahrheit ausdrücken können, um uns zu versorgen und nur einfache Zeichen und Wunder zeigen können, sind falsche Christusse. Dies ist das grundlegende Prinzip. Wie man falsche Christusse vom wahren Christus unterscheiden kann, mit den Worten des Herrn als Grundlage, müssen wir uns keine Sorge darüber machen, verführt zu werden. In Matthäus Kapitel 24, Vers 12 heißt es, und weil die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. In der Welt der Religion nimmt die Ungerechtigkeit zu. Ihr erlebt es ja in den Medien am laufenden Band, alleine schon was die Übergriffe auf die Kinder angeht. Und wenn man die Zahlen hört, die da offenbar werden, da kann es einem übel werden. Auch wenn es den Anschein hat, dass einige einen leidenschaftlichen Glauben haben, gehen viele immer noch den weltlichen Weg. Das Begehren von Reichtum ist unter Gläubigen weit verbreitet. Einige verkaufen in ihren Kirchen Waren aller Art, andere werden Geschäftsleute und einige betreiben Fabriken und beschäftigen sich damit, Geld zu verdienen. Ich habe in meinem Internetforum Irrglaube und Wahrheit einen Bereich stehen, der heißt Kuriosen in der christlichen Welt. Wenn ihr da mal reinguckt und mal lest, was da los ist. Einer hat mal eben das Gemeindehaus verkauft, um sich ein Luxusauto zu leisten. Das sind Dinge, die heute passieren. Es ist unglaublich, wenn man da drin liest, was im Leib Christi, im sogenannten Leib Christi heute hier und da los ist. Wenn viele Pastoren und Älteste predigen, konzentrieren sie sich, hatte ich schon gesagt, auf biblisches Wissen und theologische Theorien, anstatt die Worte des Herrn zu predigen. Sie bezeugen oft genug nicht den Herrn und verherrlichen nicht den Herrn und sie leiten die Gläubigen nicht dazu an, sich darum zu bemühen, den Willen des Herrn zu verstehen. So führen sie ihre Zuhörer letztendlich in biblisches Wissen und ihre Herde entfernt sich trotzdem immer weiter von Gott. Einige Pastoren und Älteste wetteifern miteinander. Es ist unglaublich. Und diese Dinge lassen uns unweigerlich an das Ende des Zeitalters des Gesetzes denken, als der Tempel, der zuvor mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt war, verlassen schien. Daraus können wir erkennen, dass hier diese 5 biblischen Prophetien vollständig erfüllt worden sind. Und Jesus sagt, wenn ihr das alles seht, was sagt er denn? Na, versteckt euch. Nein, erhebt eure Häupter, genau. Und freut euch, mein Kommen ist nahe. Was wir heute erleben in den heutigen Tagen, sind die ersten Anzeichen der Endzeit. Und sie weisen uns darauf hin, dass Jesus wiederkommt. Und dann stellt sich die Frage, die kann man, als ich zum Glauben gekommen bin in den 70er Jahren, fast jeden Sonntag gesagt wurde, macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Wo hören wir das heute noch? Wo hören wir das noch? Habt ihr jemals daran gedacht, dass etwas falsch daran sein könnte, wie wir die Wiederkehr des Herrn Jesus willkommen heißen? Wenn es um die Wiederkehr des Herrn Jesus geht, machen viele Menschen den Schutz vor falschen Christi zu ihrer obersten Priorität. Sie klammern sich an ihre Vorstellungen und Einbildungen und glauben, dass alle, die von der Wiederkunft des Herrn zeugen, falsch sind. Und sie achten nicht darauf, wie sie eine kluge Jungfrau sein und Gottes Stimme hören könnten. Einige Menschen konzentrieren sich auf das Beobachten und Warten, das Festhalten an dem Namen des Herrn Jesus und das Einhalten seines Weges. Dies ist aber oft genug nur ein passives Warten. Und sie ergreifen niemals die Initiative und gehen hin, um zu suchen und zu erforschen. Und sie achten nicht darauf, die Stimme des Herrn zu hören. Die Christen sind vielfach heute beschäftigt mit den Zeichen der Zeit und lassen dabei Gottes Wort aus. Wie können wir den Herrn willkommen heißen, indem wir auf diese Weise praktizieren? Jesus sagte, der Herr ist treu. Und solange wir ein suchendes Herz hegen, proaktiv das Erscheinen und das Wirken des Herrn in den letzten Tagen erforschen, ernsthaft die Stimme des Herrn hören und schauen, ob dieser Weg einen Ausdruck der Wahrheit hat und ob er uns mit dem Leben versorgen kann oder nicht, dann wird der Herr uns sicher dazu führen, seine Wiederkunft zu erkennen. Seit 2020 tobt weltweit der Virus Covid-19 und versetzt die Welt in Panik. Und nicht nur die Welt, auch sehr viele Christen. Ebenso schockierend sind die Unmengen an Heuschrecken, die vor nicht langer Zeit über Afrika herfielen. Mit dem Aufkommen von Plagen und Hungersnöten haben immer mehr Gläubige im Herrn angefangen zu spüren, dass der Tag der Ankunft des Herrn nahe ist und dass das Kommen des Königreichs Gottes kurz bevorsteht. Da stellt sich für uns die Frage, was können wir tun in der heutigen Zeit? Erstmal dürfen wir Gott danken dafür, dass er seine schützenden Hände über uns hält, bis heute gehalten hat. Wir in der Arche hatten von Anfang an bis heute kein Problem mit Covid-19. Wir kennen keinen, der positiv getestet wurde, und wir kennen keinen, der erkrankt ist. Was wir heute tun können und auch vielfach tun müssen, ist ganz einfach gesagt und schwer umzusetzen. Matthäus 4, Vers 17. Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Der Herr verlangt dies von jedem Einzelnen von uns. Nur wenn wir wirklich Buße tun, werden wir von Gott beschützt und vor der großen Trübsal in das Himmelreich gebracht werden. Sobald Buße erwähnt wird, sagen viele Christen im Herrn, wir glauben jetzt an den Herrn, deswegen fluchen und streiten wir nicht. Wir sind anderen gegenüber nachsichtig und geduldig. Wir beten oft und beichten vor dem Herrn. Wir arbeiten für den Herrn und wenden uns für ihn auf. Und wir verleugnen den Namen des Herrn noch nicht einmal dann, wenn man uns ins Gefängnis gesteckt hat. Dieses gute Verhalten beweist doch, dass wir wirklich Buße getan haben. Wenn der Herr wiederkehrt, werden wir mit ihm in das Himmelreich eingehen. Nachdem wir zum Glauben an den Herrn gefunden haben, werfen wir unsere schlechten Gewohnheiten ab. Wir sind demütig und nachsichtig und helfen anderen. Wir sind auch imstande, Dinge aufzugeben und uns aufzuwenden, um das Evangelium zu verbreiten und Zeugnis für den Herrn abzulegen. In unserem Verhalten haben gewiss einige Veränderungen stattgefunden, doch es ist unbestreitbar, dass wir die Fesseln der Sünde durch unsere Aktivitäten nicht loswerden und nach wie vor häufig inmitten von Sünde leben und unfähig sind zu entkommen. Sagen wir uns doch wirklich mal die Wahrheit. Wenn beispielsweise jemand etwas Verletzendes zu uns sagt, das unsere Hauptinteressen nicht beeinträchtigt, können wir viel Nachsicht aufbringen und werden sie nicht darauf aufmerksam machen. Wenn aber jemand etwas sagt, das unserem Ansehen und Status schadet und uns beschämt, selbst wenn wir diese Person nicht kritisieren, hegen wir ihr gegenüber in unserem Herzen Feindseligkeit und Vorurteile und denken vielleicht sogar daran, uns zu rächen. Obwohl wir scheinbar kein großes Übel begehen, geben unsere Herzen in vielen Dingen oft böse Gedanken preis. Manchmal sind wir zeitweilig vielleicht zu Nachsicht und Selbstbeherrschung fähig, doch sobald es uns zu viel wird, neigen wir trotzdem dazu, Böses zu begehen. Wenn sich solche Dinge in uns zeigen und aufgedeckt werden und wir den Fesseln der Sünden erst noch entfliehen müssen, kann man da sagen, dass wir wirklich Buße getan haben? Die Worte Gottes zeigen uns, dass sich unser Verhalten zwar verbessert, wenn wir anfangen, an Gott zu glauben, dies aber nicht unbedingt bedeutet, dass in unserer Lebensdispension ein Wandel stattgefunden hat. Ein gutes Verhalten ist zum größten Teil auf Eifer zurückzuführen. Es ist ein Verhalten, das durch Glaubenslehre und Regeln entsteht, oder aber eine Praxis, die sich daraus ergibt, vom Heiligen Geist bewegt worden zu sein. Es ist nicht darauf zurückzuführen, dass wir die Wahrheit verstehen oder darauf, dass wir Gottes Erkenntnis besitzen. Und es ist keine Praxis, die sich auf natürliche Weise aus dem Wunsch ergibt, Gott zufriedenzustellen und ihn zu lieben. Seit Jahrtausenden sind wir von Satan verdorben worden. Wir schäumen über vor jeglicher Art an satanischer, verdorbener Disposition. Arroganz, Eitelkeit, Selbstsucht, Unehrenhaftigkeit, Hinterlistigkeit und Durchtriebenheit. Ich sage euch das nicht, weil mir das Spaß macht, euch das zu sagen, sondern weil ich 35 Jahre als Seelsorger Erfahrung habe im Leib Christi. Selbst wenn wir uns an gewisse Regeln halten und nach außen hin fromm erscheinen mögen, wenn diese Disposition unbeseitigt bleiben, die ich gerade aufgezählt habe, hält das nicht lange an. Und wenn wir auf etwas Unangenehmes stoßen, sind wir oft genug außerstande, uns vom Sündigen abzuhalten. Menschen haben auch nicht wirklich Buße getan und sind grundsätzlich nicht qualifiziert, in das Himmelreich einzugehen. So wie es in der Bibel heißt, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewiglich zu Hause, der Sohn aber bleibt ewiglich. In Matthäus 8, Vers 34 und 35. Was ist wahre Buße? Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Was ist demnach wahre Buße? In der Bibel ist Folgendes aufgezeichnet. Selig sind, die seine Gebote halten, auf dass sie Macht haben, an dem Holz des Lebens und zu den Toren einzugehen in die Stadt. Heißt es in Offenbarung 22, Vers 14. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Gott verachtet die Sünden des Menschen und somit gilt als Standard für wahre Buße, dass die verschiedenen satanischen Dispositionen in den Menschen Arroganz, Eitelkeit, Selbstsucht, Unehrenhaft, Hinterlistigkeit, Durchtriebenheit gereinigt und verändert worden sind, dass sie Gottes Worte unabhängig von ihrer Umgebung ausüben, keine Sünden mehr begehen oder sich Gott widersetzen, sondern Gott wirklich gehorchen und verehren. Und dass sie durch Gott vollständig gewonnen worden sind. Nur solche Menschen haben wirklich Buße getan. Als Teil des Erlösungswerks gab Jesus den Weg der Buße weiter. Er lehrte die Menschen den Weg, ihre Sünden zu beichten, das Kreuz zu tragen und dem Herrn zu folgen. So mussten sie auch andere wie sich selbst lieben. Sie mussten demütig, geduldig und nachsichtig sein und anderen Menschen 70 mal 7 mal vergeben und so weiter. Dies alles waren damals die Anforderungen an die Größe der Menschen. Wenn die Menschen sündigten, kamen sie vor den Herrn Jesus, um ihre Sünden zu bekennen und Buße zu tun. Ihre Sünden wurden vergeben und sie hatten Anspruch darauf, vor Gott zu kommen und Gott weiterhin anzubeten. Alles, was der Herr Jesus zum Ausdruck brachte, waren Wahrheiten, die von den Menschen dieser Zeit verstanden werden können, so wie sie in der damaligen Zeit verstanden wurden. Amen. Herr Jesus, hab Dank für dein Wort Gottes. Ein ernsthaftes Wort, ein Wort, das uns nicht angreifen soll, ein Wort, das uns nicht verletzen soll, ein Wort, das uns aufmerksam macht auf das, was du uns für diese Zeit vorlegst. Und wir tun gut daran, aufzuhorchen und dieses Wort ernst zu nehmen und uns immer wieder neu zu überprüfen. Wo stehe ich? Wer bin ich? Was für Altlasten sind vielleicht noch in mir, die noch nicht erlöst sind? Danke, dass du uns aufmerksam machst. Wir danken dir dafür, dass wir dein Wort immer noch in Freiheit und Klarheit hören dürfen und dass wir dir darauf auch eine Antwort geben dürfen. Eine Antwort, die heißen muss, ich will genau das, was mir in Gottes Wort vorgelegt ist und nichts anderes. Segne uns darin und gib uns die Kraft und die Liebe zu dir und zu den anderen, um das umzusetzen und wirklich in der wahren Buße zu sein. Amen. Amen.